Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Das ist der Wochenspruch für die kommende Woche aus Epheser 5, die Verse 8 und 9, mit denen ich euch herzlich zu diesem Gottesdienst begrüßen möchte. Schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich auch, dass ich wieder da bin. Nach meinem Urlaub freue ich mich, euch zu sehen und bete jetzt mit uns. Gott, unser Vater, du weißt, wie wir heute alle hier sind. Jeder Einzelne von uns, was er mitbringt und auch was er braucht. Danke, dass du für uns sorgst, dass wir das wissen dürfen. Und danke, dass du auch durch diesen Gottesdienst für uns sorgen willst. Segne du uns diese Zeit. Amen. Volker am Donnerstag das Thema für die Predigt heute sagte, dachte ich so, verrückt. Was fällt einer Frau dabei ein? Möbel umstellen, Wohnung umräumen. Ich meine, ich kann mir zwar einen Schrank von allen Seiten angucken, aber wenn er immer noch an derselben Stelle steht, dann verändert sich der Gesamteindruck des Raumes nicht so sehr. Aber wenn ich alle Möbel mal einmal in die Hand nehme, von rechts nach links, da kann so ein Zimmer vollkommen anders aussehen, obwohl die gleichen Möbel vielleicht drinstehen. Das war so meine erste Idee zum Thema verrückt. Und meine zweite Idee, mir ist im Urlaub eine ganz komische, ganz verrückte Idee gekommen. Und zwar habe ich einen Vers aus der Bibel gelesen, aus 1. Johannes. Kennt ihr bestimmt alle, ich kannte den ja auch. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. Und im Urlaub hat man ja ein bisschen Zeit, da kann man nachdenken. Und ich dachte, es ist ja eigentlich genial, wenn das wirklich stimmt, dass ich Gottes Kind bin, dann habe ich ja nicht nur die Erbanlagen meiner Eltern, meiner leiblichen Eltern, sondern auch Erbanlagen von Gott in mir. Und dann kann das vielleicht auch mit dem Wochenspruch klappen, mit dem Wandeln im Licht. Ich fand es für mich ganz spannend, das mal so, ja, für mich zu denken. Ich finde es tatsächlich eine bisschen verrückte Idee, aber es hat mich innerlich auch verrückt. Bevor wir jetzt das nächste Lied singen, möchte ich die Kinder verabschieden. Die Steffi greift schon zum Rucksack. Steffi, was macht ihr denn heute?
Ja, geht ja die ganze Woche schon Gefühle und heute geht es nach der Traurigkeit und Freude. Genau, und da habe ich einfach
Oh, na dann, euch viel Spaß und wir singen, kommt, atmet auf.
Ich lese aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 14, die Verse 6 bis 21. Als aber Herodes seinen Geburtstag beging, da tanzte die Tochter der Herodias vor ihnen. Das gefiel dem Herodes gut. Darum versprach er ihr mit einem Eid, er wolle ihr geben, was sie fordern würde. Und wie sie zuvor von ihrer Mutter angestiftet war, sprach sie, gib mir hier auf einer Schale das Haupt Johannes des Täufers. Und der König wurde traurig, doch wegen des Eides und derer, die mit ihm zu Tisch saßen, befahl er, es ihr zu geben und schickte hin und ließ Johannes im Gefängnis enthaupten. Und sein Haupt wurde hereingetragen auf einer Schale und dem Mädchen gegeben, und sie brachte es ihrer Mutter. Da kamen seine Jünger und nahmen seinen Leichnam und begruben ihn, und sie kamen und verkündigten das Jesus. Als Jesus das hörte, fuhr er von dort weg in einem Boot, in eine einsame Gegend, allein. Und als das Volk das hörte, folgte es ihm zu Fuß aus den Städten. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge, und sie jammerten ihn, und er heilte ihre Kranken. Am Abend aber traten seine Jünger zu ihm und sprachen: Die Gegend ist öde und die Nacht bricht herein. Lass das Volk gehen, damit sie in die Dörfer gehen und sich zu essen kaufen. Aber Jesus sprach zu ihnen: Es ist nicht nötig, dass sie fortgehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen zu ihm: Wir haben hier nichts als 5 Brote und 2 Fische. Und er sprach: Bringt sie mir her. Und er ließ das Volk sich auf das Gras lagern und nahm die 5 Brote und die 2 Fische, sah auf zum Himmel, dankte und brach's und gab die Brote den Jüngern, und die Jünger gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden satt und sammelten auf, was an Brocken übrig blieb, 12 Körbe voll. Die aber gegessen hatten, waren etwa 5000 Mann ohne Frauen und Kinder. Den Text kennt ihr vielleicht, weil ich den in einer anderen Fassung am letzten Sonntag schon einmal hier gelesen habe und bepredigt habe. Und den Text möchte ich heute noch einmal bepredigen, weil ich war damit nicht fertig. Überhaupt in keiner Weise fertig geworden. Und hatte die Herausforderung angenommen, in der Gemeinde Charlottenburg zu predigen über das Thema herausgefordert. Und bei der Frage, was dazu passen würde oder könnte, kam mir der Gedanke, dass dieses Thema noch nicht fertig war. Dass die Frage des Perspektivwechsels, des Verrückens und damit etwas auch neu wahrzunehmen, nicht fertig ist und nicht fertig war. Ich habe für mich diesen Text in großer emotionaler Betroffenheit erlebt, weil gestern mein Schwiegervater gestorben ist. Nach 3 Wochen Krankheit, 3 Wochen auf der Herzstation, war gestern vorbei. Mit 68 Jahren, viel zu früh. Das ist schwer auszuhalten. Und auch für mich schwer auszuhalten, mit dem Gedanken, am nächsten Tag zu predigen. Und was ich so dann faszinierend fand, war nochmal, dass ich ihn ja eigentlich nie gehofft und nie erwartet hatte, so dicht auch nochmal an das herangeführt zu werden, was in diesem Text mitschwingt, aber was ich so noch nie im Blick hatte. Nämlich nochmal wahrzunehmen, wie emotional berührt und tief verletzt Jesus war. Der wollte wirklich alleine sein. Eine Tendenz, die ich heute auch bei mir erlebt habe, ich wäre heute auch am liebsten irgendwo ganz weit weg, würde mich am liebsten verkriechen. Und weiß, was es heißt, Schmerz zu spüren. Und dann habe ich gleich 2 Predigten, einmal um 10, einmal um 11. Aber ich habe diese Herausforderung angenommen und es hat mir an der Stelle nochmal eine Weite gegeben für diesen Text. Und auch für das, was hier in diesem Text am Anfang steht. Dass Jesus tief bewegt mit einer tiefen Traurigkeit die Einsamkeit sucht und nicht findet. Dass er etwas ganz anderes vorhatte als das, was er an diesem Tag erlebt. Und dass er die Menschen sieht und es jammert ihn. Und an dieser Stelle die Zuwendung zu diesen Menschen, die ihn jammern, wichtiger und größer ist als die eigene Situation und die eigene Rolle, in der er sich selber erlebt. Vielleicht bedarf es manchmal Augenblicke, die uns emotional ganz tief berühren, damit wir erst überhaupt in der Lage sind, Dinge neu wahrzunehmen und Dinge neu zu sehen. Ich habe es für mich auf jeden Fall in dieser Art in den letzten Tagen einige Male erlebt. Und bei der Vorbereitung des Textes waren so mehrere Gedankensplitter, die sich auch angesichts der immer schwerer werdenden Situation mit meinem Schwiegervater sich andeuteten. Eine Begegnung hatte ich vorgestern noch im Kindergarten, abgrillen im Kindergarten, die 3 Wochen in die Sommerpause gehen. Und ich kam mit der Leiterin des Kindergartens ins Gespräch und sagte ihr nochmal, wie das für mich so ist als Familie, wenn wir aus Moabit kommen und nach Gato ziehen. Wir sprachen über den Sozialstrukturatlas und darüber auch, dass ja dieses Quartier Emptner Straße auf dem Strukturatlas ungefähr auf Platz 282 ist, meiner Kenntnis nach. Ich hatte das durch Zufall mal entdeckt, weil ich für einen Bericht etwas schreiben musste und ich sah dann suchte den Bezirk, in dem wir hier sind, und das ist die Region Emdener Straße, und sah eben unter den schlechtesten 10 war Emdener Straße aufgelistet. Und guckte dann einfach oben links und sah die Nummer 1. Und das war Berlin-Gatow. Die Ecke, wo wir jetzt wohnen als Familie. Insel der Glückseligen. Aber so glückselig ist die Gegend nicht. Die Leiterin der Einrichtung hat einen Sohn, der ist 17 Jahre alt. Und sie berichtet, dass sie im Augenblick jeden Tag in Furcht um ihren Sohn ist. Weil es gibt eine ganze Reihe von Jugendlichen, die überwiegend aus Diplomatenfamilien kommen, die seit Monaten Gatow aufmischen und einfach an irgendwelchen Bushaltestellen auf Jugendliche warten und die so lange zusammenschlagen und zusammentreten, bis die am Boden liegen und sich nicht mehr rühren können und ins Krankenhaus gebracht werden müssen. Diplomatensöhne. Aus feinstem Hause. Und das machen die nicht einmal, nicht zweimal, das machen die 10, 20, 30, 40 Mal. Und machen dabei übrigens auch die Erfahrung, dass wenn sie dann deswegen angezeigt werden und wenn sie deswegen auch tatsächlich vor Gericht kommen, dass nichts passiert. Außer dem Hinweis, dass sie das bitte nicht mehr machen sollen, dass sie ansonsten irgendwann auch damit Strafen zu rechnen hätten. Aber die lachen drüber und machen weiter. Einer dieser Diplomatensöhne, wusste die Frau zu berichten, hatte 17. Geburtstag. Und er bekam es von seinen Eltern ausgerichtet, dieses Geburtstagsfest. Das heißt, die Eltern hatten eine Catering-Firma engagiert, sie hatten eine Event-Agentur engagiert, die hatten ein riesengroßes Zelt hingestellt mit allem Schigimigi und allem, was dazugehört, inklusive 20 Shishas, also diesen schönen Pfeifen, wo man dann mit seinen Freunden sitzen kann und rauchen kann, und haben ihm alles hingestellt. Und 2 Tage später ist der gleiche Sohn mit seinen Freunden losgezogen und hat richtig Party gefeiert. Eine andere Party, wo sie mit abgebrochenen Bierflaschen 5 Leute schwer verletzt haben. Einfach eine private Feier, die ein paar hundert Meter weiter stattfand, komplett gesprengt haben, aufgemischt haben. 5 schwer verletzte Menschen. Und dann fragt man sich, wie fühlt sich das für dich so an als Vater, mit der Perspektive einen Sohn zu haben, der auch irgendwann 16, 17 sein wird. Nach dem Motto, dafür brauche ich dann nicht nach Gatow ziehen, wenn ich dann genau solche Sachen erlebe. Und mich haben sehr intensive Vatergefühle durchdrungen. Sehr intensiver, leidenschaftlicher Art, und ich merkte auch einen Löwen in mir, meine Bereitschaft, mich schützen vor meine Kinder zu stellen. Und ich möchte, dass es ihnen gut geht, dass sie leben können in einer Gegend, die den Namen auch wirklich dann verdient, als Heimat und als glückseliger Ort bezeichnet zu werden. Dann gestern hatte ich dann die Herausforderung, Jutta und die Schwiegermutter abzuholen, weil Jutta nicht mehr Auto fahren konnte, sind mit dem Auto hingefahren ins Krankenhaus und haben sich von dem Opa verabschiedet. Ich dann hinterher, ich auch. Mit dem Wissen, meinem toten Schwiegervater zu sehen, da ist man besonders sensibel. Ich habe mich sehr wund gefühlt. Fahre dann mit dem Bus hin, Doppeldeckerbus, sitze im oberen Stockwerk und sehe 2 Reihen vor mir, 2 junge Männer, so Anfang 20. Ende, vielleicht 18, 19 oder maximal 20. Und nach 16 Jahren auch Sozialarbeit in Berlin-Moabit kriegt man ja so ein Gefühl dafür, ob Leute eine gewisse kriminelle Energie haben oder nicht. Und mir war sofort klar, die Jungs haben diese. Und auch dieses Hibbeln, wenn junge Männer einfach zu viel Kraft, zu viel Energie haben. Ist ja ein faszinierendes Phänomen, ne? Stark, kräftig, und es war klar, die sind vermutlich nicht koscher. Und da halten sich die ganze Zeit, wie man mit Online-Poker Leute betrügt gegen Geld. Völlig beeindruckende Unterhaltung, wie er wirklich also Leute dutzendweise betrogen hat und tausende von Euro gemacht hat und dann immer einen neuen Account machen muss und wie man da wegkommt, ohne gefasst zu werden und so weiter, klingelt das Handy von dem jungen Mann. Das Erste, was ich sehe, als er sein Handy rausholt, ist das Bild seiner nackten Freundin als Hintergrundbild auf dem Handy. Sehr groß, sehr deutlich zu sehen, faszinierende Auflösung, wo ich dachte, oh ja, alles klar. Und dann bekam ich mit in dieser kleinen Unterhaltung, wie der junge Mann dann erzählte, so, ja, Entschuldigung, tut mir leid, ja, ich weiß, das war eine scharfe Waffe, ja, was soll ich machen, ich musste abhauen und ist mir verloren gegangen, ja, ich weiß, eine richtige Schusswaffe ist schwer zu kriegen hier in Berlin, aber ich habe gehört, der und der, der macht die auch fertig, also da könnten wir nochmal gucken und ob ich dir dann nochmal eine neue kaufe. Völlig, als wäre es das Selbstverständlichste von der Welt, völlig belanglos sitzt 2 Reihen vor mir ein Mann, Anfang 20, der sich lauthals im Bus telefonierend darüber unterhält, wo er für seinen Freund die Schusswaffe wieder kriegt, die scharfe Waffe, die er beim Überfall verloren hat. Und ringsrum gucke ich mich um, 15, 20 Leute, die aus dem Fenster gucken. Ja, ne? Ist ja auch das Normalste der Welt. Was soll man jetzt auch machen? Soll man die Polizei rufen? Da will sich jemand eine neue Waffe besorgen? Selbst ich bin nicht auf die Idee gekommen, weil ich weiß, da passiert überhaupt nichts. Ich weiß, wie es sein muss, damit was passiert. Ja, genau. Das ist eine gute Erfahrung. Weil ich weiß, dass die Pistole erst abgedrückt sein muss, bis die Polizei kommt. Weil alles andere vorher nicht wirklich interessiert. Es sei denn, es ist eine aktuelle Bedrohungssituation, dann lohnt sich auch 110 zu rufen. Weil sobald man sagt, Schusswaffe im Spiel, dann kommen sie relativ schnell. Aber das Setting, das ich da hatte, war egal. Und ich merkte, wie in mir die nackte Wut hochkam. Ein unglaublich tiefer Ärger. Ich gerade mit den Gefühlen im Bus sitze, meinen Opa verloren zu haben. Den Opa, der nie wiederkommt. Der die Kinder bespielt hat, wie ich es nie kann oder nie konnte. Und dann denke ich an die Lebenszukunft meiner Kinder und ich erlebe solche Leute vor mir. Und es steigt in mir die nackte Wut hoch an einem Tag, an dem ich besonders sensibel bin. Ich gucke mich um, in dem Bus, 30 Leute. Und 10 Leute insgesamt vielleicht sehe ich dort, wo ich wirklich merke, mit denen möchte ich nicht zusammen wohnen, im gleichen Stadtteil. 10 Leute, wo ich denke, die möchte ich auch gar nicht sehen. Ich möchte, dass sie gar nicht da sind. 10 Leute, bei denen ich das gesicherte Gefühl habe, die würden alles klauen, alles kaputt machen, mir auch Gewalt antun, wenn sie die Gelegenheit dazu hätten. Herzlich willkommen in Berlin. So ist diese Stadt. Heute übrigens im Tagesspiegel steht ein großer Artikel über Gaddafi aus Libyen, der übrigens einen großen Artikel geschrieben hat vor 30 Jahren, ein großes Buch über das Elend, das durch Städte ausgelöst wird und warum er als Herrscher gerne möchte, dass es keine großen Städte in seinem Land gibt. Weil in Städten die Moral verfällt, Leute sich nicht mehr umeinander kümmern, sich nicht mehr kennen, sich nicht mehr achten, sich nicht mehr lieben, sondern sich gegenseitig umbringen. Und ich dachte so, ja, im Kern hat er was Richtiges verstanden, weil genau solche Dinge passieren. Genau diese Art von Teilnahmslosigkeit passiert. Genau dieses, dass einfach wirklich unglaubliche Dinge direkt neben uns passieren. Genau das passiert. Und ich spürte die nackte Wut. Der Bus fährt weiter und in der ungefähr Suarezstraße, Kantstraße, sehe ich ein riesengroßes Werbeplakat, auf dem steht, 3 sichere Parkplätze auf Innenhof zu vermieten. Abschließbar. Und ich dachte irgendwie, wunderbar, das passt. Willkommen in Berlin. Ein Auto auf der Straße? Freiwillig. Da können sich all die Unterprivilegierten, denen es schlecht geht, oder Leute mit einer gewissen Energie, können sich bedienen, weil das ist ja relativ selbstverständlich, dass man einen gesicherten Innenhofparkplatz haben muss, wenn man möchte, dass sein Auto heile bleibt. Das war alles sehr emotional bewegt bei mir und überhaupt nicht objektiv. Aber es hat mich tief berührt und tief bewegt an diesem Tag. An diesem Tag, an dem ich sehr viel darüber nachgedacht habe, was wir verlieren können, wenn wir geliebte Menschen verlieren. Was wir verlieren können an Menschen, die einander lieben und achten und füreinander da sind. Und wie schwer es manchmal auszuhalten ist, in einer Stadt wie Berlin zu leben und wir uns an Dinge gewöhnen. Ich musste nochmal daran denken, an diesen Text, dass Jesus selber in seiner Empfindsamkeit einen einsamen Ort sucht. Und er kommt und sieht die Menschen. Und es jammert ihn. Ich bin nicht so weit, dass es mich gejammert hat. Ich habe mehr Wut und Ärger gespürt. Aber ich habe vielleicht nochmal für mich neu verstanden, wie es manchmal vielleicht notwendig ist, dass wir tatsächlich emotional tief berührt sein sollen oder müssen, um Dinge neu zu sehen und neu wahrzunehmen. Und es jammerte ihn. Das ist der ganz entscheidende Impuls in diesem Text, dass Jesus Liebe für diese Menschen empfunden hat. Mitgefühl, Mitleid. Dass er an der Stelle mit den Augen seines Vaters im Himmel, des Schöpfers unseres Lebens, diese Menschen gesehen hat und auch gesehen hat, was sie machen, wie sie leben und wie sie ihr eigenes Leben zerstören. Und er hat gepredigt und er hat geheilt. Gebt ihr ihnen zu essen. Das war der zweite entscheidende Satz in diesem Predigttext. Gebt ihr ihnen zu essen, sagt Jesus irgendwann, als es darum geht, die Menschen auch zu verköstigen. Und die Jünger haben nichts. Tut ihr es. Ich habe für mich darüber nachgedacht, vorgestern, gestern, ob ich wohl irgendwann in Berlin-Gatow Jugendarbeit betreiben werde, offene Jugendarbeit, ob ich eine Jugendgruppe gründe. Ob ich vielleicht nochmal mir Gedanken mache, abschließende Gedanken mache, was diesen Jugendlichen eigentlich fehlt. Als Pädagoge weiß ich, dass Aggression und Gewalt auch der Versuch einer Kontaktaufnahme ist. Dass Aggression immer auch ein Zeichen ist missglückter Kommunikation, absolut untauglicher Kommunikation, derer ein Mensch sich bedient. Aber dass jede Form von Gewalt, die in dieser Art und Weise übergriffig ist auf andere, letztlich ein verzweifelter Versuch ist, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und es greift die Erkenntnis, dass Diplomaten auch nur Menschen sind, die vielleicht vergessen, ob ihres Jobs, was im Leben wirklich wichtig ist. Wir leben noch in einer Generation, in der Männer, die zu den Top-Leuten gehören, fast immer verheizt werden an ihrer Familie. Wir leben in einer Generation, wo es nach wie vor heißt, dass eigentlich Top-Manager zölibatär, das heißt ohne Familie leben müssten, weil es gibt keine Rücksichtnahme auf ihre Familien. Und sie wird auch nicht erwartet. Es ist ganz klar, dass ein Diplomat rund um die Uhr für seinen Job zur Verfügung stehen muss. Alles andere steht hinten an. Geld gibt es genügend. Aber den Preis, den das kostet, den sieht man dann an den Bushaltestellen in Berlin-Gatow. Wenn diese Jungs andere wahllos zusammenschlagen. Wenn die mit ihrer Energie und Kraft nicht wissen, wohin. Wenn sie kein Vaterleitbild hatten, das mit ihnen in Kontakt war, das mit ihnen gelebt hat, das ihnen Werte vermittelt hat, das ihnen Liebe gegeben hat. Dann kommt so etwas vermutlich dabei raus. Mein Schwiegervater hat mehrfach deutlich zu verstehen gegeben, dass er in seiner Berufstätigkeit nicht genügend Zeit für die Familie hatte. Dass er falsche Prioritäten gesetzt hatte. Und dass er es sehr spät verstanden hat, was das mit seinen Kindern gemacht hat. Und er hatte Besserung gelobt, als er Opa wurde. Und er hat es gelebt. Und die Kinder ihn geliebt. Aber er hat etwas verstanden. Er hatte in einer inneren Position eine Verrückung erlebt. Er wurde zum Verrückten. Er wurde zu dem, der sich herabgebeugt hat zu den Kindern und Stunden mit ihnen gespielt hat. Er hat sie wahrgenommen und die Bedeutsamkeit wahrgenommen, die Bedeutung, die sie brauchen. Diese Jungs in Gatow, denen fehlt anscheinend genau diese Erfahrung, dass sich jemand wirklich ihnen zuwendet, dass jemand für sie da ist. Diese Männer, die ich da in dem Bus erlebt habe, ich weiß nicht, was ihnen fehlt. Vielleicht das gleiche Problem, dass sie keinen vernünftigen Vater hatten. Aber ich weiß, mit welchen Augen Jesus diese Menschen sieht. Ich weiß, mit welchen Augen Gott, unser Vater, uns sieht und die Menschen, deren Leben nicht glückt, nicht gelingt. Deren Leben nicht in guter Art und Weise sich weiterentwickeln kann. Und ich kam bei der Predigtvorbereitung dann noch einmal wieder neu zu der Stelle von Martin Luther, wo er in seiner Soteriologie, in seiner Heilslehre den Begriff der Toleranz entwickelt. Etwas, was ich hier schon mehrfach als Thema genannt hatte. Dass es Martin Luther ist, der eben diesen Begriff der Toleranz eingeführt hat als Leiden Gottes. Als das Aushalten Leiden Gottes, bis wir seinen Ruf verstanden haben und bis wir Ja sagen und damit seine Kinder werden. Und wie es Gott das Herz zerreißt in dieser Zeit, in der wir ihn nicht sehen und ihn nicht wahrnehmen, bis wir irgendwann verstanden haben, dass er da ist und reagieren und auch sagen, ja, ich will dein Kind sein. Tolerandum Dei, Toleranz. Das ist die Begrifflichkeit, die Martin Luther geprägt hat und die wahrhaftig überhaupt nichts zu tun hat mit dem, was wir in einer Stadt wie Berlin erleben. Wo wirklich jeder machen kann, was er will, weil es deutsch gesagt jedem anderen scheißegal ist. Weil sich keiner für interessiert. Und dass man sich eben in einer Stadt wie Berlin auf den Boden legen kann und da passiert nichts, weil die Leute gehen vorbei. Und dass, wenn man wirklich Hilfe braucht, auch nicht Hilfe ruft, sondern Feuer, weil dann kommen die Leute. Das sind Dinge, wo wir auch dann lernen müssen, darüber nachzudenken, was Toleranz bedeutet. Ob es uns gelingen kann, zu Verrückten zu werden, die diese Stadt, die diese Menschen mit den Augen Gottes sehen. Mit den Augen eines liebenden Vaters. Und ich gebe zu, ich habe an der Stelle viel erlebt, was die Rolle des Vaterseins angeht. Und ich bin wirklich gewillt, meine Kinder zu behüten und zu beschützen. Ich will, dass ihr Leben gelingt. Und ich würde dafür alles tun. Und wisst ihr was? Ich habe weder genug Zeit, noch genug Kraft, noch genug Geld, geschweige denn genug Liebe. Aber egal, werden meine Kinder das bekommen, was ich ihnen geben kann, weil sie meine geliebten Kinder sind. Und ich weiß, dass Gott uns ebenso sieht als seine geliebten Kinder. Und ich weiß, dass das die Haltung ist, mit der Jesus diesen Text ausspricht und in diesem Text auch sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Dass er ihnen den Auftrag weitergibt. In einer Situation, wo die Jünger bekennen können, wir haben nicht genug Geld, wir haben nicht genug Kraft, wir haben nicht genug Vermögen. Und trotzdem sagt Jesus, macht euch auf den Weg. Gebt ihr ihnen zu essen. Handelt. Verstehen kann ich das erst als Vater. Ich kann nicht darauf warten, bis ich genügend Ressourcen habe, bis ich genügend Geld habe, bis ich genügend Liebe habe, bevor ich ein Projekt beginne, bevor ich als Gemeinde etwas anfange. Es wird mir nie gelingen, sondern ich werde immer bedürftig sein und doch handeln, wenn ich liebe. Wenn ich ein tiefes Gefühl der Liebe kenne und spüre. Das sind die beiden Schlüsselsequenzen in diesem Predigttext. Das eine, dass Jesus diese Menschen sieht, er nimmt sie wahr in einer hochemotional bewegten Situation. Und es jammert ihn. Und er reagiert und handelt. Und er gibt diesen Stab an seine Jünger weiter und sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Ich habe das heute auch in der Gemeinde Charlottenburg gepredigt. Und ich habe auch in der Gemeinde Charlottenburg gesagt, dass ich unglaublich gerne in 10, 12 Jahren wieder mit dem Doppeldeckerbus durch Berlin fahren möchte. Und dass es mir eine Freude wäre, dann an der Bismarckstraße vorbeizufahren. Und mir eine Freude wäre, wenn ich dann nicht nur Plakate sehe in anderen Straßen, sichere Parkplätze auf dem Innenhof, abschließbar mit Überwachungskamera, sondern wenn ich dann Lichtblicke sehe, weil Christen in dieser Stadt sich engagieren und einmischen. Weil Christen sagen, wir geben ihnen zu essen. Weil Christen sagen, wir handeln. Weil wir etwas verstanden haben von diesem Sendungsauftrag Jesu Christi. Und nochmal als kleiner Hinweis, er heißt nicht, kommet her in die Gemeinde und zu den Gottesdiensten. Der Sendungsauftrag Jesu Christi heißt immer noch, gehet hin. Und wir haben auch in mehreren Gemeindestunden auch darüber gesprochen, auch in Bibelstunden, dass das der höchste Leitsatz, der höchste Auftrag ist, den Jesus Christus uns gegeben hat. Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Machet sie zu Jüngern und lehret sie halten. Und taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aus Liebe. Nicht als neuer Auftrag, Pflichtauftrag, der abgearbeitet werden muss. Nicht das Werk Nummer 27, sondern wirklich aus dem Motiv der Liebe. Aber dafür braucht Jesus Verrückte. Dafür braucht er tatsächlich Menschen, die sich und das Leben anderer mit diesen Augen Gottes sehen. Die einmal sich auf diesen Weg machen, darüber nachzudenken, darüber nachzufühlen, wie sieht Gott, unser Vater im Himmel, mein Leben? Und wie sieht er das Menschen, das Leben der Menschen um mich herum? Wie sieht Gott, unser Vater im Himmel, diese Straße und diesen Stadtteil? Günther Spielmann bat mich heute Morgen noch, ich möge vor der Predigt von Martha und Maria erzählen, weil die Gemeinde Charlottenburg die Hälfte ihrer Erntedankkollekte für dieses Projekt spenden wird. Ich habe darüber erzählt und ich gebe zu, es war wieder eine kleine Predigt. Es war nicht eine kurze Bemerkung, das kann ich zu dem Thema, glaube ich, auch nicht. Und ich habe erzählt. Ich habe erzählt von den Erfahrungen, von den Begegnungen, von den Überlegungen, was aus diesem Teil wird, da diesen Räumen im Erdgeschoss, den Überlegungen auch da Kinder- und Jugendarbeit zu machen. Und irgendwie, es war nicht rund, es passte nicht. Ich habe ihnen erzählt von den Erfahrungen und Begegnungen in Washington mit der Arbeit von Jubilee Ministries und Church of the Savior. Und dass gerade die Amerikaner, 4 Amerikaner nacheinander an 4 verschiedenen Tagen mich sehr ermutigt haben bei der Frage, dass das viel zu klein ist, dass die Räume zu klein sind, dass wir zu wenig Geld haben, uns ganz erstaunt angeguckt haben und immer wieder gesagt haben, so what? Und? Fangt an, macht es, tut es, warum ist das zu klein? Dass man erst nach Amerika gehen muss, um nicht Think Big, sondern Think Little kennenzulernen, hätte ich so auch nicht erwartet. Aber es war wichtig und es war richtig. Und ich habe in Charlottenburg auch erzählt von der Euphorie mit einem großen Antrag über 250.000 Euro bei Aktion Mensch und dem tiefen Absturz. Und den Stimmen in dieser Gemeinde, die gesagt haben, wenn ihr jetzt nicht versteht, dass das Projekt nicht von Gott gewollt ist, dann seid ihr bekloppt. Von den Leuten habe ich erzählt, die aus dieser Gemeinde gegangen sind, weil diese Gemeinde mit einer Zweidrittelmehrheit gesagt hat, wir machen das weiter. Eine Baustelle, die sich über 3 Jahre hinzieht, eine Baustelle, die ein Elend ist, eine Baustelle, die nicht fertig wird. Eine Baustelle, wo die Gemeinde Charlottenburg eine halbe Ernte Dankkollekte spenden wird. Ich hoffe, es wird eine große Kollekte. Und die ganz betroffen, aber auch fasziniert wahrgenommen haben, was wir hier wagen und machen in Moabit. Es ist der Versuch, ein Versuch, eine Übersetzung zu schaffen dieses Bibeltextes, den ich vorhin gelesen habe. Es ist der Versuch, tatsächlich etwas an sich heranzulassen, etwas zu spüren, etwas wahrzunehmen und gestalterisch einzubringen. Es ist der Versuch, mit Menschen in Kontakt zu kommen und ihnen das Angebot zu machen, die Möglichkeit zu geben, tatsächlich miteinander zu reden, miteinander auszutauschen. Und wer, wenn nicht wir als christliche Gemeinde, kann par excellence Menschen nahe bringen, was Kommunikation bedeuten kann, was Dialog sein kann, was Begegnung, was Kontakt sein kann und ausrichten kann? Wer, wenn nicht wir, können anderen Menschen etwas weitergeben und zeigen von dem, was wir bei Gott selber gelernt haben? Wer, wenn nicht wir, können Menschen sagen, dass es zwei Arten des Dialoges geben muss, damit Leben gelingen kann. Und nicht nur es ausreichend wäre, miteinander zu reden, sondern dass wir immer auch in Zwiesprache treten müssen mit Gott, dem Erhalter und Schöpfer unseres Lebens. Martha und Maria. Und ich weiß nicht, ob es dieses Projekt ist oder irgendeine andere Idee, die vielleicht bei dem Nachdenken über diesen Text als Bild aufsteigt. Aber ich gebe zu, dass es schon komisch war, in der Gemeinde Charlottenburg über dieses Projekt zu reden, reden zu müssen, ohne dass er wusste, dass, was ich predige. Und ich selber dachte, ja, vielleicht sind wir sogar schon einen Schritt weiter, als wir denken. Aber wisst ihr was? Wir brauchen Verrückte. Wir brauchen Menschen, die sich einmischen. Wir brauchen Menschen, die antworten. Wir brauchen Menschen, die sagen, ja, ich habe das verstanden, dass wir ihnen etwas zu essen geben sollen, dass wir uns einmischen sollen, dass wir uns engagieren sollen. Und zwar mit der Unkraft und dem Unvermögen, das wir haben. Und wir werden nie fertig werden. Wir werden nie genug Geld haben, nie genug Ressourcen. Aber vielleicht gibt es Verrückte, die sagen, ich möchte meinen Teil dazu beitragen. Ich habe etwas verstanden, etwas auch gespürt und bin bereit, mich einzubringen. Gebt ihr ihnen zu essen, sagt Jesus Jüngern, die wirklich nichts haben. Mischt euch ein, sagt er uns. Als Gemeinde, die eigentlich erbärmlich klein ist. Die es nicht mal schafft, die Kosten aufzubringen für das eigene Grundstück. Und dennoch ändert das nichts am Sendungsauftrag Jesu Christi. Und dennoch ändert das nichts an seinen Worten, gebt ihr ihnen zu essen. Weil dieses Unvermögen ihm bekannt ist und ihm bewusst ist, aber kein Grund ist, nicht zu handeln. Und ich sage es nochmal, auch wenn ich als Vater nicht genügend Liebe habe, werde ich meine Kinder lieben. Mit dem, was ich habe. Und werde dann auf dem Wege feststellen, dass dort, wo ich gebe, wo ich investiere, Leben wächst und reift und größer wird. Wenn wir unseren Opa betrauern, in der Tiefe, in der wir es tun, dann weil er das verstanden hat. Dass Leben dort reif und groß und tief wird, wo wir lieben, wo wir loslassen, wo wir investieren, wo wir auf Menschen zugehen, und wirklich für sie da sind. Das hat er gelernt in späten Jahren. Dafür haben wir ihn geliebt. Und dann ist es auch gut, wenn die Trauer tief ist. Aber viel wichtiger ist, dass die, die noch leben, lernen, diese liebende Haltung für sich zu entdecken. Dass wir lernen bei Jesus, was das bedeutet, dass unser Leben reif wird und reich wird und gelingen kann. Und das wird nur dort gelingen, wo wir selber im Dialog mit ihm lernen zu lieben. Und als Liebende handeln mit all dem Unvermögen, das nun mal dazugehört. Dazu helfe mir Gott. Dazu helfe uns Gott. Mögen wir uns einmischen und die Erfahrung machen, dass er mit uns geht und etwas passiert, das bedeutsam wird, das berührt und wo wir seine Stimme und seine Haltung erleben, die unser Leben und diesen Stadtteil verändert. Und ich wünsche mir sehr, dass ich in 10 Jahren durch Moabit fahre und denke, guck an, das waren Leute aus Bethania. Guck an, die haben sich eingemischt. Die haben mitgeprägt. Und wenn wir es mit einem weiteren Kinderboom versuchen würden, wobei das Problem ist ja, dass dann, wenn eine bestimmte Kinderzahl erreicht ist, das Verziehen in die Randbezirke doch eine Tendenz ist, die unübersehbar ist. Aber wenn wir uns einfach einmischen, um Gottes Willen, sind wir auf der richtigen Seite. Amen. Zeit zum Beten wollen wir uns jetzt nehmen. Und ich würde mich freuen, wenn der eine oder die andere auch laut betet mit uns. Ich werde nach einer Zeit von 3-4 Minuten diese Gebetszeit dann beenden. Gott, unser Vater, begegne uns. Begegne uns tief in unserem Leben, tief in unserer Seele. Und schenke uns die Erfahrung, dass wir uns öffnen können für deine Liebe, für den Blick, mit dem du uns in unser Leben siehst. Und deinem Wunsch, dass unser Leben gelingt, dass unser Leben reich wird, so wie du es sehen kannst, auch an den Stellen, wo wir es nicht überblicken. Gott, unser Vater, mach uns zu Verrückten, die sich und andere mit deinem Blick sehen, durch deine Augen. Schenk uns, dass wir Menschen werden, die wissen, was Lieben bedeuten kann und das in unserem Leben machen kann. Schenk uns, dass wir uns einmischen und losgehen mit dem, was wir haben, gesandt durch dich. Herr Jesus Christus, dabei möchte ich dir danken für deine Gemeinde hier in Berlin-Moabit. Für das, was hier seit fast 110 Jahren an Gemeindearbeit gewachsen und geworden ist. Und für die vielen Menschen, die vor uns waren und Gemeinde verantwortet haben, so wie wir es heute sind. Und ich will daran denken, dass es eine Zeit nach uns geben wird, mit der Hoffnung, dass wir uns eingemischt haben, dass wir uns engagiert haben und das, was wir von dir verstanden haben, dann auch gelebt haben. So bewege uns, berühre uns, hilf, dass wir losgehen. Amen. Lass uns gemeinsam singen.
Es fällt mir jetzt ein bisschen schwer, weiterzumachen, weil wir haben es erlebt und wir wissen es auch, dass Tepps jetzt ganz große Trauer erleben um den Opa. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch die große Freude, ein neues Menschenkind in unserer Mitte zu begrüßen, auch wenn Beatrice jetzt gerade mit Timo draußen ist. Aber Wolfgang ist ja da. Ihr habt ein zweites wunderbares Geschenk von Gott anvertraut gekriegt. Wir freuen uns herzlich mit euch und wünschen euch Gottes Segen und ganz, ganz viel Spaß zu viert. Und ein kleines Geschenk. In der kommenden Woche haben drei Menschen Geburtstag: Katrin Joschko, Mia Anne Caro und Jan Friedrich Kunert. Mensch, Axel, schon wieder Geburtstag. Die Zeit rennt, ja. Von Montag bis Freitag gibt es wieder die Möglichkeit, vorne in den Räumen im Keller oder im Erdgeschoss miteinander zu beten, von 9 Uhr bis 9.15 Uhr. Morgen trifft sich die Seniorengruppe um 15 Uhr, Ü55. Herzliche Einladung für alle, die sich angesprochen fühlen. Die Bibelstunde hat Sommerpause, aber dafür findet am Samstag um 15 Uhr bei Kunerts das Elterncafé statt. Axel, gibt es dazu noch was zu sagen oder einfach so? Hört, du bist besser zu hören.
Das Elternpapier findet jeden ersten Samstag im Monat statt. Ist für Eltern, die Kinder so im Alter von 2 bis 3 plus minus ein bisschen haben. Wir treffen uns zum gemeinsamen Beisammensein, unternehmen dann was, dass wir irgendwie auf den Bauernhof gemeinsam gehen oder dann waren wir auch mal gemeinsam schwimmen. Das ist ein offener Kreis. Und da dieser Samstag zufällig auf den 4. August fällt und Jan Geburtstag hat, haben wir diesen Elternkreis auch zu Jans Geburtstagsfeier bereitgehalten. Der Elternkreis findet bei uns im Garten statt. Ja, wenn ihr was Genaueres wissen wollt, sprecht mich an.
Mensch, da hat Jan aber viele Gäste. Am nächsten Sonntag ist hier wieder Gottesdienst. Volker Tepp wird wieder predigen. An der Gottesdienstgestaltung heute waren beteiligt Jette Mühlmann am Klavier. Volker hat gepredigt. Mein Name ist Dorothea Gützko. Nach dem Gottesdienst die herzliche Einladung, einmal bei hoffentlich trockenem Wetter auf dem Innenhof Kaffee und Tee zu trinken, noch miteinander zu erzählen oder halt eben auch noch hier im Raum zu bleiben und bei ruhiger Musik den Gottesdienst noch nachklingen zu lassen. Zum Segenslied bitte ich euch aufzustehen.
Gott, unser Vater, das glaube ich wirklich, dass du uns gerne segnest. Aber dass du wie ein Vater eben auch Segen nur geben kannst, wenn die Kinder bei ihrem Vater sind oder sich gemeinsam auf den Weg machen zu ihrem Vater. Gott, unser Vater, darum bitte ich dich, dass es in der nächsten Woche zur Begegnung kommt. Dass wir dich an vielen Stellen in unserem Leben wahrnehmen und spüren können, als den Vater, Erhalter, Schöpfer unseres Lebens. Und dass wir an der Stelle deine Liebe, deine Wertschätzung für unser Leben wahrnehmen und spüren können. Dass wir erleben, Herr, dass du uns nahe sein willst, uns Geborgenheit und Nähe schenken willst, dort, wo wir uns darauf einlassen. Und der Friede Gottes, der wirklich höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und unsere Seelen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Nehmt noch einmal Platz, wir hören noch ein Musikstück und dann die Einladung zu Tee und Kaffee.